Heute Mittag, vor dem Mittagessen, sind wir ein bisschen ruppig aus unserem Themenfeld herausgerufen worden. Das ist nicht ganz so schön und glatt gelaufen, wie ich das in meinen Vorbereitungen geplant hatte. Es war so eher, wie wenn Sie einfach Ihren Laptop zuschlagen und nachher Windows sich ärgert über Ihren etwas ruppigen Ausstieg. Das war mir schon bewusst, aber ich habe keine bessere Kurve gekriegt. Jetzt versuche ich Sie wieder zurückzuholen. Erinnern Sie sich ganz duster, wir sind in Sahaja am Ende angekommen und ich war noch so schwungvoll zu meinen, ich bekäme das noch sauber hin. Aber die Uhr lief irgendwie deutlich schneller, als ich reden konnte. Also in Sahaja hatten wir diesen letzten wichtigen Einstieg, in dem wir uns vergegenwärtigt haben, wie schon im Alten Testament diese Gerichtsszene da uns vorgestellt wird. Und da steigen wir jetzt noch einmal ein und kriegen dadurch auch wieder unseren Laptop auch wieder hoch. Er ließ mich sehen, den hohen Priester Jeschua, wie er vor dem Engel des Herrn stand. Und der Satan stand zu seinen Rechten, um ihn zu verklagen. Und der Engel des Herrn sprach zu dem Satan, der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, schelte dich. Ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer gerettet ist? Jeschua aber hatte unreine Kleider an und stand vor dem Engel. Der anhob und sprach zu denen, die vor ihm standen, tut die unreinen Kleider von ihm. Und er sprach zu ihm, siehe her, ich nehme deine Sünde von dir und lasse dir Feierkleider anziehen. Und er sprach, setzt ihm einen reinen Kopfbund auf das Haupt. Und sie setzten ihm einen reinen Kopfbund auf das Haupt und zogen ihm reine Kleider an. Und der Engel des Herrn stand dabei. So beschrieben in Sahaja 3. Eine ganz eindrucksvolle Passage, die uns das vergegenwärtigt, wie jetzt nun unter dem Thema meine Übertretung diese Gerichtsszene vor uns sichtbar wird. Diese Gerichtsszene, wo eben mein Gericht verhandelt wird und jetzt hier alttestamentlich die herausragendste Persönlichkeit, die Israel überhaupt zu bieten hat, der hohe Priester, mit unreinen Kleidern dasteht. Das Kleid als Symbol für meine Wesenhaftigkeit, also nicht nur etwas Äußerliches, sondern gerade umgekehrt für etwas, was das Innere ausdrückt. Und deswegen werden ja auch dann diese Kleider weggenommen. Ich nehme deine Sünde weg und ich lasse dir Feierkleider anziehen. Neue Kleider, neues Wesen, neues Sein wird nun diesem hohen Priester gegeben. Und da haben wir genau diese nächste Sachparallele zu Psalm 49, die wir schon ja miteinander besprochen haben. Er kann es nicht. Er steht da. Er, der hohe Priester, steht da und kann gar nichts machen. Es muss ein anderer kommen, Gott, der mich erlöst und mich da herausholt. Und diese Lösung findet nun statt. Alte Kleider weg, neue Kleider an. Und jetzt steht dieser hohe Priester da. Und die Schlüsselfigur, die da diese Kleider bringt und diese Kleider liefern kann, das ist nun eben dieser Engel des Herrn, also diese alttestamentliche Jesusgestalt, die hier auftritt. Und damit sind wir wieder drin. Unser Laptop ist hochgefahren. Wir sind in Sahaja 3 unter der Überschrift Meine Übertretung gewesen. Und unser Gedankengang war, dass wir bei diesem Thema merken, dass die Grundbegrifflichkeiten, also die Grundbegrifflichkeit Gericht, Strafe, Rache, Zorn, dass die ganze Grundbegrifflichkeit eine positive Füllung bekommt im gesamtbiblischen Offenbarungskontext und eine christologische Vertiefung im Verständnis von dem, was wir dort miteinander erlebten. Und deswegen wollen wir jetzt miteinander uns das angucken. Bei meiner Übertretung sind wir also hängen geblieben. Ich stehe vor dem lebendigen Gott. Der Verkläger ist da. Der Verkläger verklagt mich zu Recht. Und der Verkläger erwartet, dass das Urteil entsprechend auch ausfällt. Und das Urteil ist dann auch eindeutig, Römerbrief 1,18 bis 3,20 wird ja dann das Verfahren konsequent durchgeführt und dann lautet eben in 3,20 am Ende dann das Urteil, nun zu begreifen in 3,19 genauer, das Urteil, alle Welt ist vor Gott schuldig, weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann. Ende, Fazit, alles ist aufgenommen, die Beweisführung ist klar, so geht es nicht. Das heißt, es muss das Urteil kommen, das besprechen wir gleich. Und das Urteil wird dann im Römerbrief in Kapitel 6 so beschrieben: Der Sünde sollt, altes Wort, ja, die Bezahlung für die Sünde ist der Tod, die eine Welt, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Die schöne Seite, ja, aber erst einmal die andere Seite. Der Sünde sollt ist der Tod. So, und jetzt haben wir hier die Begrifflichkeit vom Tod. Und wir wissen, dass die Bibel miteinander ganz stark unterscheidet zwischen Sterben und Tod. Das sind zwei unterschiedliche Welten. Die Sterbenswelt ist diese Welt, die mein physisches Aussteigen aus dieser Welt meint. Ich sterbe und dann sagen wir, ich bin tot. Das ist gemein in unserer Sprache, weil wir damit einen Zustand beschreiben, der erst einmal nur streng genommen sagt, ich bin aus diesem Weltsystem raus. Aus dem Gedankengang der Bibel bin ich zwar gestorben, aber ich bin ja nicht tot in dem Sinn, als ob es mich nicht mehr gäbe oder als ob ich nicht mehr ansprechbar wäre. Ich bin zwar gestorben, aber ich bin immer noch da und ich bin immer noch ansprechbar. Aber ich bin in einem anderen Raum, einem anderen Universum, einem anderen Seinsbereich, von dem ich von dieser Seite aus jetzt keinen Zugriff habe. Ja, ich bin jetzt hier in dieser Welt. Und dann bin ich in der anderen Welt. Und die Begrifflichkeit ist so, dass der Tod eine andere Autorität darstellt. Der Tod ist diese Macht, diese Gerichtsmacht, der ich jetzt verhaftet bin. Aufgrund meiner Übertretung komme ich in diesen Raum des Todes nach meinem Sterben. Ich komme dann in den Raum des Todes nach meinem Sterben, wenn ich nicht vor meinem Sterben eine andere Entscheidung getroffen habe. Und die liegt ja hier vor. Der Sünde sollt ist der Tod, die Gabe Gottes aber, das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. So, das heißt, wir merken, dieses ganze Thema, das wir heute haben, ist nicht ein Randthema, ist nicht irgendwo außerhalb, sondern ist ein ganz zentrales Thema, denn es geht tatsächlich bei diesem Thema Zorn, Rache, Gericht um diese elementaren Dinge. Wie komme ich in den Himmel? Wie kriege ich Rettung? Wie kriege ich eine Beziehung zum lebendigen Gott? Meine Übertretung ist offenbar. Sie ist offenbar geworden vor dem lebendigen Gott. Das Urteil steht fest. Er wird in den Raum des Todes, in die Gerichtsräume des Todes und seiner entsprechenden Truppe geschickt. Und damit ist der Tod eine Autorität. Er bekommt personhaften Charakter. Und das ist im Denken der Bibel zu unterscheiden von dem Sterbensvorgang, der für alle Menschen, einmal die Wegnahme der Gemeinde Jesu jetzt ausgeklammert, der für alle Menschen das nächste entscheidende Datum ihres Lebens ist. Wir haben zu sterben. Dann wird der Zustand, den wir bisher noch nicht sichtbar wahrnehmen konnten, wer ist mit Christus, wer ist ohne Christus, das bleibt noch in dem Corpus permixtum der Gemeinde indifferent. Der wird dann offenbar mit meinem Sterbensvorgang, weil die in Christus, darum kommen wir, an dem Tod vorbei im Leben sind. Für andere gilt der Tod als Bezahlung für die Sünde, nicht für die Sünden. Der Sünde sollt ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. So, wenn wir das jetzt haben, diese Gerichtsszene haben, dann ist an der Stelle natürlich für uns wichtig, einmal auf das Thema Gericht noch einmal ein bisschen spezifischer im nächsten Vertiefungsgang einzugehen. Denn wir haben ja jetzt die Formulierung in unserer Sprache bis heute, die Rede vom sogenannten jüngsten Gericht. Das ist auch einer von diesen eigenartigen christlichen Ausdrücken, die natürlich jetzt immer mehr verblassen, je mehr christlicher Kulturgeist dann auch sich einfach verdünnisiert. Ja, das jüngste Gericht ist also das letzte Gericht, weil zeitlich natürlich ganz am Ende kommt. Von da ist es immer noch, jetzt sind alles die alten Gerichte und dann kommt das jüngste, letzte, abschließende Gericht. Und diese Redeweise vom jüngsten Gericht, die hat sich natürlich im christlichen deutschen Kulturkreis ziemlich lange gehalten. Das ist tatsächlich schon mehrere Jahrhunderte eine Sprachwelt gewesen, die sich jetzt, wie gesagt, auflöst. Dieses jüngste, letzte, entscheidende Gericht wird uns ja an verschiedenen Stellen beschrieben. Wir haben es natürlich insbesondere auf den vorletzten Seiten der Bibel. Wir können nachlesen in Offenbarung Kapitel 20 ab Vers 11. Dort heißt es, ich sah einen großen weißen Thron und den darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron. Wir müssen jetzt für unser Denken besser formulieren, ich sah die Gestorbenen, ja, denn die haben ja noch nicht die Urteile bekommen. Sie sind ja jetzt im Gerichtsbereich. Ich sah die Gestorbenen, insofern die Toten, groß und klein stehen vor dem Thron und die Bücher wurden aufgetan. Ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet, das Gericht, nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Das Meer gab die Toten heraus, die darin waren. Und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus aus dem Bereich der Untersuchungshaft. Und die darin waren, sie wurden gerichtet an jeder nach seinen Werken. Der Tod selbst und sein Reich, also diese ganze Truppe, wurden in den feurigen Pfuhl, das ist der zweite Tod, geworfen. Das heißt, die erfahren ebenfalls ihr Urteil als dämonische, diabolische Mächte. Und wenn jemand nicht gefunden, geschrieben wurde im Buch des Lebens, wurde er geworfen in diesen feurigen Pfuhl, in diesen ganz spezifischen Gerichtsort Gottes. So, und jetzt ist für uns an der Stelle ein riesen eigenes Thema, aber für uns an dieser Stelle wichtig ist, dass hier von diesen Büchern die Rede ist. Und natürlich, jetzt müssen wir einfach 2000 Jahre zurück, das ist ja klar. Das heißt, das Buch in diesem Kulturkreis, was hier beschrieben wird, steht für eine absolut schlüssige, unwiderrufliche Dokumentation. Ja, das ist der Gedankengang. Das ist nicht Hörensagen oder weißt du's, wie weiß ich, oder Ahnungen oder Geschichtchen, sondern es ist dokumentiert. Der Gedankengang ist, kannst du nachlesen, ganz eindeutig, ist einfach, liegt vor, dass das Faktische, das kommt mit dem Buch zum Tragen. Das haben wir ja auch in unserem Kulturkreis. Es ist so egal, was sie vom Hören sagen, wissen und was sie denken und ahnen und meinen, was der und jener gesagt hat. Was ist faktisch? Wo sind die letzten Wahrheiten? Ich hatte in den letzten Tagen für die Langensteinbacher Höhe einen Notartermin wahrzunehmen. Das ist immer wieder faszinierend. Dieses trockene Element, dieses juristisch trockene Element mit seiner unglaublichen Kraft. Ja, da steht so zwei Zeilen in irgendeinem Grundbuch drin und mit irgendwelchen bescheuerten Ziffern. Und die haben mehr Bedeutung als alles drumherum geschwafelt, sonst wie bam, 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 zack, da steht es. Unterschreibe, Siegel drauf, das war's. So, das hat nichts mit Emotionen zu tun, das ist knochenhart. So, ich mache die Bücher auf und guck nach. Gott macht die Bücher auf und guckt nach. So, die Dokumentation, jetzt können Sie sagen, das macht er heute digital. Wahrscheinlich braucht er auch nicht mal das. Er schafft das auch ohne Bücher und ohne digital. Alles wird offenbar werden, sagt uns Jesus. Lukas Evangelium. Alles wird offenbar werden. Kompletter Wahnsinn. Alles wird offenbar. Nichts, was im Finstern ist, wird nicht ans Licht kommen. Unglaublicher Satz. Diese Aussage ist gruselig einerseits und ist traumhaft andererseits. Weil die gesamten Schichtungen, alles ist da. Die Motivlagen, die Grenzen, die Möglichkeiten, alles ist offenbar. Auf dem Gerichtstisch liegt alles da. Es gibt keine Verdunklungen, gibt keine Mauscheleien, ist alles da. Und alle Parteien sind sich am Ende komplett einig. Wahnsinn. Das ist ja heute vor Gericht so gut wie nie der Fall. So, das ist genau das. Der Richter sagt, das ist das Urteil. Der Ankläger sagt, das ist das Urteil. Und der Angeklagte sagt, ja, das ist das Urteil. Alles eindeutig. Das ist unglaublich. Dieses Gericht wird keiner weggehen und sagen, ich wurde ungerecht behandelt, das Die waren gegen mich, die haben die Paragraphen falsch ausgelegt, die haben die Beweismittel nicht, auch die ganze Gerede, das wissen sie alles. Nein, ist alles da, ist alles klar. Wunderbar. Dieses Offenbarwerden in der Dokumentation der Bücher. So, das ist ja faszinierend. Es gibt ein Spezialbuch. In den Büchern, Dokumentation meines Lebens, gibt es ein besonderes Buch, das ja ganz besonders hervorgehoben wird. Das Buch des Lebens. Ja? Und der Grieche liebt den Genitiv und hat eine Variationsbreite im Genitiv, die kennen wir natürlich wie im Deutschen nicht, im Süddeutschen gleich gar nicht. Aber im Bereich des Griechischen haben wir so viel Variation. Was hier gemeint ist, das Buch, nicht nur in dem Sinn, was lebendig ist, sondern das Buch, wo die drin sind, die das Leben haben. Das ist der Gedankengang. Das Buch des Lebens ist das Buch derer, die das Leben haben. Und das Leben ist nicht Bios, also im Sinn von, ich lebe halt weiter. Ja, das ist viel zu wenig. Das ist zu eh im Griechischen. Das ist das Leben. Und das Leben ist Jesus. Das ist ganz eindeutig. Ganz eindeutig. Leben hat ausschließlich im theologischen Sinn mit Jesus zu tun. Leben im Vollsinn. Leben im Vollsinn gibt es nur in Jesus. So, das ist das Buch von Jesus, können Sie sagen. Das Jesusbuch. Und das merken Sie, jetzt merken Sie spätestens, wie das Thema des Gerichtes jetzt schon seine völlig andere Lastigkeit bekommt. Da spielt plötzlich etwas, das ist eigentlich viel zu wenig, da spielt plötzlich jemand, da spielt plötzlich einer, da spielt der eine plötzlich eine Rolle, die so erst einmal im Vorfeld ja gar nicht erkennbar war. Da habe ich meine Taten getan und gemacht und gelebt. Und es ist immer klarer, immer deutlicher. Das Entscheidende ist, habe ich eine Beziehung, habe ich die Beziehung zu diesem Jesusbuch? Habe ich eine Geschichte mit diesem Jesusbuch? So. Und das ist jetzt das, worum es natürlich in ganz besonderer Weise geht. Meine Übertretung liegt vor, Dokumentation ist auf dem Tisch. Und die Frage ist, wie sieht's aus, was das Buch des Lebens angeht? Und jetzt kommt natürlich der große zweite Teil, nämlich das Thema meiner Rechtfertigung. Bevor ich jetzt das Thema meiner Rechtfertigung, das schreit ja alles danach, ich verstehe Sie, halten Sie es aus, brauche ich einen kurzen Zwischenteil, der da noch rein muss, denn sonst kriege ich sie nachher emotional nicht mehr raus, weil sie, wenn sie bei der Rechtfertigung sind, kriege ich sie nicht mehr hin. Also muss ich jetzt schon einen Teil reinnehmen, da habe ich überschrieben mit meine Strafe. Ich bekomme also jetzt eine Strafe. Wenn ich nicht in diesem Buch des Lebens stehe, bekomme ich eine Strafe. Worin besteht die Strafe? Die Strafe brauchen wir natürlich gar nicht in der biblischen Denke so unglaublich aufzulisten. Man hat das immer wieder einmal, je nachdem, welchem christlichen Kulturkreis war, man versucht zu verbildlichen. Ja, Sie kennen die unterschiedlichen Höllenbilder, allem, was dazugehört und Feuer und schrecklich und Quälereien und was alles ist. Der Grundgedanke der Sprache, wenn da von den Gerichtsräumen die Rede ist, wenn da von Feuer und von Dunkelheit, von Diabolischen die Rede ist, ist ja immer diese eine Klarheit, dass ich es eigentlich im Unterschied sehe. Also der Unterschied ist das, was rauskommt, das was nicht ist. Also da ist nicht Gott, da ist nicht Licht, da ist es nicht gut, da kann man nicht leben, da ist Entsagung, es ist dieses Nicht, was dabei rauskommt. Und jetzt bekomme ich also diese absolute Trennung zu spüren. Die Strafe liegt in der Trennung. Ich bin nicht in diesem Lebensraum von Zoe mit meinem irdischen Leben angekommen. Ich bin da nicht angekommen. Ich bin aus diesem Bios-Bereich heraus, komme in die Gerichtsräume, in die Untersuchungshaft, bekomme mein Urteil und werde in die Gerichtswelten der Gottferne abtransportiert. Das ist die Strafe. Die Strafe dokumentiert jetzt was? Die Strafe dokumentiert, was wir hatten, ein Stoppschild. Das heißt, wir hatten es ja schon, ne? So wie ich gelebt habe, ist für dich kein Zugang in dieser Welt möglich. Stopp. Das abschreckende Element ist also hier das eine. Mit dem Urteil und dem Strafvollzug bringt Gott glasklar, und ich muss ihm das als Angeklagter bestätigen, zum Ausdruck, du hier nicht. Cut. Ende aus. Der zweite Gedanke bei der Strafe ist ja, dass die Strafe, wenn sie in einer gewissen Sinnhaftigkeit bei mir ankommt, begrenztes Erkennen ermöglicht. Ein begrenztes Erkennen ermöglicht. Wir haben das immer wieder in der Bibel, dass der Mensch ohne Gott, ohne den Träger des Heiligen Geistes in seiner Wahrnehmung ganz, 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 ganz stark eingeschränkt ist. Aber man darf auf der anderen Seite auch nicht vom Pferd fallen und sagen, doch, es ist ein begrenztes Erkennen möglich. Das heißt, ich begreife Ich begreife, ich erkenne, ich nehme wahr, ich sehe ein, so geht es nicht. Sie werden das mit mir ganz schnell nachvollziehen können. Die absolute Majorität der Menschen, die zurzeit auf dieser Erde läuft, weiß weder etwas von der Realität des lebendigen Gottes, vielleicht dunkle, diffuse Ahnungen, aber von dem, wie Gott ist und was Gott macht, ganz diffuses Feld, noch haben sie, was den Gerichtsgedanken hat, nur ein ganz begrenztes Einsehen. So, was wird das ein Staunen geben, wenn ein ganz normaler, durchschnittlicher Mensch ohne eine Christusbeziehung aussteigt aus diesem Leben und seinen Gerichtstermin vom lebendigen Gott hat. Ach, das ist doch ein Wahnsinn. So, und in diesem Vorgang des Urteils kommt es zu einem Erkennen. Klar. So, und jetzt kommt der dritte Gedankengang, nämlich neben dem Stoppschild und dem begrenzten Erkennen gibt es, hatten wir schon formuliert bei der Strafe, eine begrenzte erzieherische Funktion. Und auf die müssen wir ganz kurz eingehen, denn da hängt theologisch manches hinten dran. Die begrenzte erzieherische Funktion der Strafe. Also du bist in diesen Gerichtsräumen, aus der Gottferne, in der Gottferne. Was ist die begrenzte erzieherische Funktion? Nehmen wir es nochmal innerweltlich. Die begrenzte erzieherische Funktion, die wir schon in unserem innerweltlichen Strafvollzug erkennen, ist ja der Gedankengang der, nicht idealistisch gedacht im Sinn, der Mensch wird besser, sondern in dem Sinn gedacht, er wird eine Wiederholung vermeiden, weil er jetzt die Konsequenzen kennt. Also aus einem gesunden Egoismus heraus haben wir einen gewissen Fortschritt, in Anführungszeichen. Merken wir, wie gering der ist. Ja? Ich will nicht unterschätzen, aber er ist da. So, und dieser Gedankengang der erzieherischen Konsequenz, den haben wir bei ganz viel Konditionierung auch. Das ist ein brauchbares pädagogisches Konzept. So kriegen sie ihre Kinder zu ganz vielen Sachen hin, natürlich. Und manche unterschätzen das auch und denken, das ist extra Thema. Also, Andreas, weich nicht ab. Also, der Gedankengang ist da, aber der tatsächliche, bitte jetzt nicht falsch verstehen, Umerziehungseffekt, den müssen wir jetzt nochmal uns genauer anschauen. Warum? Weil immer wieder theologisch der Gedankengang mit da reinschwingt in den unterschiedlichen konfessionellen Strömungen, dass das eigentlich der Gedankengang des Gerichtes Gottes wäre. Also Gott sagt nicht nur Stopp und Gott sagt nicht nur, jetzt hast du mich erkannt und das alles gesehen, sondern Gott sagt, das mache ich und jetzt lernst du in der Gottferne und in dem Prozess der Gottferne soll jetzt was geschehen. Und jetzt wird es spannend. In diesem Prozess der Gottferne ist dann der Gedankengang so beschrieben, da geschieht nun eine Läuterung. Und zwar eine Läuterung in dem Sinn, alles, was nicht gut an diesem Menschen ist, geht quasi weg. Es findet eine Form von Entschlackung statt. Und dann gibt es nach diesem Läuterungs- und Entschlackungsprozess, gibt es nun einen Menschen, der durch den Erziehungsgedankengang der Strafe weit weg von Gott rein, fertig, gut geworden ist. Und Sie sehen an der Hand meine versuchten Anführungszeichen. Und Sie merken es doch mit mir, die wir jetzt ein paar Schritte schon gegangen sind. Und Sie kennen doch sich. Ja, Sie merken doch schon, dass Sie sagen müssen, wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Das ist ein Denkfehler ist da drin. Das würde ja tatsächlich meinen, ich bekäme einen Menschen durch einen Entzugsprozess, einen Erkennungsprozess, einen Strafprozess, könnte ich eine Transformation signifikant in der Menschenmitte hinkriegen. Und da sagen wir mit großer Deutlichkeit, nein, nein, unmöglich. Deswegen auch diese Vorbehalt gegen Konzeptionen, die im katholischen Umfeld Fegefeuerüberlegungen praktiziert werden. Sie sind innerweltlich nachvollziehbar, aber theologisch, merken Sie, das wird ganz schwierig. So ganz schwierig. So, das heißt, der eigentliche Umerziehungsprojekt ist ganz, ganz, ganz begrenzt. Ich kriege durch die Gerichtsräume des lebendigen Gottes, kriege ich keinen an sich besseren Menschen. So, das ist sehr interessant, weil daraus ein zweiter Gedankengang folgt. Der zweite Gedankengang ist nämlich der, dass wir ja genau in der Heilsgeschichte einen Vorgang haben, der ein erschreckendes Licht auf diese Wahrheit wirft, die wir gerade touchiert haben. Wir haben doch im Denken der Bibel ganz klar angesetzt, mit der Wiederkunft Jesu Christi geschieht ein ganz besonderer Heilsabschnitt. Der lebendige Gott hat sich vorgenommen, im Zusammenhang mit der Wiederkunft seines Sohnes eine Herrschaft aufzurichten. Die Terminologie ist verschieden. Ein tausendjähriges Reich, Friedensreich des Christus, Königsherrschaft Gottes. Begrifflichkeit sekundär, wesentlich. Gott herrscht in einem Friedensreich auf dieser Erde. Ausgangspunkt Jerusalem, denken Sie an die großen Heilszusagen, Jesaja 2, eine volksmissionarische Dimension wird über diese Welt gehen, da träumen alle die kleinen Evangelisten heute von. Unwahrscheinlich, was Gott da heilvoll, weil er von sich aus diese Herrschaft steuert und hält. Man steht daneben und hört die großartigen Verheißungen auf dem Alten Testament angefangen und denkt, ah, fantastisch, fantastisch, fantastisch. So, und jetzt erleben wir, dass in Offenbarung 20, wir haben gerade den letzten Text dahin gelesen, tatsächlich nach dieser ganz besonderen Herrschaftszeit Gott diesen Herrschaftsgedanken rauszieht. Er geht raus und gibt noch einmal Raum der letzten diabolischen Macht. So, und jetzt ist genau der Gedankengang. Jetzt sollte man ja sagen, ja gut, jetzt haben die ja so ewig lang in diesem Heilsraum des lebendigen Gottes gewohnt mit ihren Völkerwelten. Da fand ein solcher umerziehungstherapeutischer Effekt statt. Die sind jetzt, oh gefährliches Wort heute, die sind ja quasi immunisiert jetzt gegen diese diabolische Macht. Und jetzt werden die, das passt dadurch wirklich richtig gut, jetzt werden die alle trotzdem krank. Jetzt werden die alle trotzdem krank. Und man fragt, was ist denn passiert? Haben wir das nicht hingekriegt? Haben wir keinen neuen Menschen hin? Nein, wir kriegen keinen neuen Menschen hin. Wir kriegen keinen neuen Menschen hin. Die Umstände halten mich natürlich in einem konditionierten Rahmen. Gott sei Dank, sonst wird noch mehr Schlimmes passieren. Aber der eigentliche Kern wird nicht besser. Sie kennen dieses berühmte Zitat von Wilhelm Busch, diesmal vom Humoristen Wilhelm Busch, der diesen Wohnungsumzug so wunderschön karikiert und sagt, die Wohnung ist schön, die Möbel sind neu, der alte Lump ist auch dabei. Ja. Das heißt, ich will zum Ausdruck bringen, das bringt's nicht, wenn der Kerl immer noch da so tickt wie früher, was soll ich machen? Und ich bin ich. Was brauche ich? Merken Sie, das ganze das Mensch schreit danach, was schon im AT da ist. Ich brauche eine Transformation. Ich brauche ein neues Herz. Ich kriege doch kein neues Herz. Sie sind in Nikodemus. Wie soll ich denn wiedergeboren? Das sind die ganzen Themen. Ja, sie sind alle Themen. Aber ohne das geht's nicht. Zurück, zurück, zurück. Deswegen der Umerziehungsgedanke im Straffeld. Ja, aber ganz gering. Und durch den Vorgang eines Gerichtes geschieht nicht ein entschlackter, reiner Mensch. Da steht nicht nach irgendwelchen Äonen so ein kleiner, heiliger Rest da, der quasi nur noch wartet auf eine gewisse göttliche Rehabilitation, weil er im Höllenfeuer entschlackt worden ist. Eine theologische Vorstellung, die im Neuen Testament sich so nicht findet. Der Mensch braucht das Wunder der Verwandlung durch einen Verwandlungsvorgang, Neuzeugung, Wiedergeburt, Bekehrung, Glaubensgeschenk. Nehmen Sie Vokabular, was Sie wollen, das von außen ihn komplett neu macht. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, aber das muss von ihm herkommen. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. So, das zum Umerziehungsvorgang. Also die Strafe ist abschreckend Stoppschild. Die Strafe ist spürbares Nein Gottes führt zum Erkennen. Die Strafe ist begrenzt erzieherische Funktion. Die Strafe gehört zur Würde des Menschen. Die Strafe gehört zur Würde des Menschen. Das heißt, dass ich diese Strafe bekomme, ist, so eigenartig das klingen mag, ein Ernstnehmen des Subjekts meiner Person. Der lebendige Gott, der Milliarden Kreaturen geschaffen hat und schaffen kann, nimmt den individuellen Menschen so ernst, dass er ihm dieses Strafmaß gibt. Es gehört zur Würde des Menschen, dass er sein Gericht erfährt. Es ist würdelos gegenüber dem Besonderen des Menschen, wenn sie ihn einfach in den Mülleimer der Geschichte reinkippen. Nein, es ist das einzige seiner Geschöpfe, das diesen Adel besitzt, vor dem Schöpfer Rechenschaft abzugeben und für diese Rechenschaft auch eine Beurteilung und eine Strafe zu bekommen. Neben dieser Würde des Menschen gehört es insbesondere noch einmal, den Strafgedanken, Unterpunkt, zur Würde des Glaubenden. Die Strafe gehört zur Würde des Glaubenden. Viele von uns kennen diese ganz, ganz wichtige Passage aus dem Hebräerbrief Kapitel 12, wo von der unangenehmen Erziehung Gottes die Rede ist. Einem Erziehungsvorgang, der jetzt tatsächlich glaubende Menschen betrifft. Das ist ein extra Punkt, der ist wichtig. Weil natürlich erzogen werden, sagt uns der Hebräerbrief, an sich nicht erstrebenswert ist im vorfindlichen ersten Sinn. Macht keinen Spaß. Gilt übrigens für beide Seiten. Also für den Erzogenen als auch für den Erzieher. Klammer auf, wird heute auch vielfach vergessen. Klammer zu. Dass ich erziehe, ist was? Dass ich erzogen werde, ist was? Ein Zeichen des Wertes. Ein Zeichen des Wertes. Es ist eine Würde, die ich erlebe, wenn ich anderen so wichtig bin, dass sie sich um mich kümmern. Dass sie mich nicht einfach laufen lassen, sondern sie mich erziehen. Und umgekehrt, es ist eine Würde, ein Respekt meinen Kindern gegenüber, wenn ich mich da investiere und sie erziehe. Das ist eine ganz besondere Wertschätzung. Der Nicht-Erzogene ist der, der eine fehlende Wertschätzung erfährt. Ganz wesentlich. Das heißt, da ist der Erziehungsgedanke und damit auch der Strafgedanke drin. Hebräerbrief, Kapitel 12. Die Strafe hat noch einen Aspekt, nämlich die Strafe hat auch den anfänglichen, ich betone den anfänglichen Aspekt natürlich, der Wiedergutmachung und der Wiederherstellung. Mit dem Strafvorgang soll ja nicht etwas im Übermaß getan werden, sondern es soll ja ein Wiederherstellen stattfinden. Und das gehört mit in diese Strafwirklichkeit hinein. Und damit haben wir ganz, ganz wesentliche Aspekte mal ganz kurz versucht anzutitschen, die eben mit der Strafe zu tun haben. Gott zeigt darin seine Gerechtigkeit, indem er da die Trennung und die Schranke und die Distanz setzt. Er zeigt damit seine Gerechtigkeit, er zeigt damit seine Liebe, er zeigt in diesem Nein sein Ja, das eben mit hier zum Ausdruck gebracht wird, die Strafe. Die Strafe gehört also entscheidend mit dazu. Also das Gestraft, den Strafvorgang ist ebenfalls im Denken der biblischen Offenbarung eine positive Realität. Sie gehört nicht zu dem zu verschweigenden, leider Negativen. Dass sie nicht schön ist in diesem oberflächlichen Sinn, ja selbstverständlich. Aber sie ist wesentlich für unser Verständnis von unserem Gott. So, und jetzt sind Sie mit mir natürlich beim Stichwort nach meine Übertretung und meine Strafe zum Stichwort meine Rechtfertigung. Ich hoffe, dass ich Ihnen dieses Stück da ein wenig präsentieren kann, denn Sie spüren natürlich, jetzt sind wir im Höhepunkt angekommen. Wir hatten ja Rache, Zorn, Gericht, wir hatten Terminologie, die ist extrem schwierig. Und jetzt erleben wir, dass in der christologischen Zuspitzung das plötzlich sich komplett anders darstellt. Jetzt tritt ja, und das ist ja der Kern unseres Glaubens, jetzt tritt ja in meine Wirklichkeit ein anderer hinein. Bisher Gott, der Kläger, die Bücher, ich. Ja, so. Und jetzt tritt in meine Welt ein anderer hinein. Die entscheidende Figur. Zacharja 3, der Engel des Herrn. Psalm 49, Gott wird mich erlösen. Wer von Gott wird mich erlösen? Wer will mich erlösen? Ja, ich habe das schon da. Und jetzt erleben wir tatsächlich, das ist das Herzstück, das ist das absolute Herzstück unseres Glaubens. Und das hängt mit dieser Begrifflichkeit ganz direkt zusammen, mit der Begrifflichkeit von Rache, Zorn, Strafe und Gericht. Nehmen wir zuerst diese beiden Begriffe, die uns besonders ärgern. Rache und Zorn. Erinnern wir uns? Wir hatten sie definiert als das leidenschaftliche Nein unseres Gottes. Warum sagt Gott leidenschaftlich Nein? Weil mit dem leidenschaftlichen Nein bringt er gleichzeitig sein leidenschaftliches Ja zum Ausdruck. Dieser Gott mit Rache und mit Zorn ist dieser Gott, der leidenschaftlich Ja sagt. Und weil er leidenschaftlich Ja sagt, haben wir jetzt hier eine völlig neue Verständnis von dem, was da eigentlich abläuft, wenn von Rache und von Zorn die Rede ist. Denn hinter Rache und Zorn steht in gleicher Weise, dass Gott ist pro me, Gott ist für mich. In seinem Nein kommt kein anderer Gott. In seinem Nein kommt kein anderer Gott bei mir an, als in seinem Ja. Er muss dieses Nein sagen, weil er so klar Ja sagt. Und das Ja ist genauso leidenschaftlich wie das Nein. Er hat leidenschaftlich Ja gesagt. Er ist der Liebende, der mich unglaublich Liebende. So. Johannes 3, 16. Geht doch gar nicht anders. So sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Dass das alles sah, er sah das alles. Er sah diese diabolische Ermächtigung seiner Menschheit. Er sah dieses passive Durchgedrungenwerden zum ganzen Sinn. Er sah das aktive sich distanzieren von Adam und Eva und allen adamitischen Geschöpfen seither. Er sah das alles. Und er hat sein heiliges Nein da reingesprochen, diese ganzen Weltensysteme, die ankommen. Das geht auf gar keinen Fall. Aber das heißt doch nicht, dass er nicht diesen Menschen will, dass er Nein sagt. Sondern er muss ja Nein sagen, damit er in seinem Ja diesen Menschen dahin kriegt, wo es tatsächlich gut ist. Das ist wichtig für unseren Kopf. Wir haben es gerade so kurz vor Mittagessen gesagt, wir haben keine bipolare Störung bei Gott. Also wo du zwei in zwei Systemen, nein, er ist der eine. Im Nein kommt mir die gleiche Liebe entgegen wie in seinem Ja. Und dem Ja tritt er vor mich hin. Und wie er Ja sagt, das ist nun das Faszinosum der Heilsgeschichte. Nehmen Sie mit, Epheserbrief Kapitel 1, zu begreifen, dass tatsächlich der Gott in sich, der Vater, der Sohn im Heiligen Geist in sich, diese grandiose Planung gesetzt hat. Das ist wirklich unglaublich. Zu sagen, dass das Erstellen, das Wahrwerden dieses Kosmos, das Szenario der Heilsgeschichte hat darin sein Herzstück, dass du, mein Sohn, aus der in uns brennenden Liebe hineintrittst in dieses Gericht, das über diesem Kosmos steht. Und ohne, so sagt uns der Epheserbrief, und ohne das, so sagt uns der erste Petrusbrief, das Ja von Jesus zu diesem Plan wären die Welten nicht geworden. Das heißt, die Mitte, die absolute Mitte, ist dieses Ja seiner Liebe, das auch im Nein, im Gericht und Zorn und Strafe und Rache zum Ausdruck kommt. Ja, sagt er. Und er sagt das nicht cool oder distanziert oder nebenbei, sondern Sie wissen es ganzheitlich in Jesus. Der Vater, Sie können es aus der Vatersicht demonstrieren, gibt seinen Sohn frei. Lässt ihn tatsächlich gehen, im Wissen, was für ein Wahnsinn das ist, aus der Herrlichkeit des Vaters seinen Sohn in diese Suppe hineinzuschicken, in der er sein Leben vegetieren muss. Wissend, dass es nicht nur um einen kleinen Besuch in irdischen Gefilden geht, sondern dass es um Gerechtigkeit geht. Wissend, dass ihn das Leben kosten wird, schickt der Vater den Sohn. Der Sohn sagt ja zu dem, was der Vater will. Der Sohn sagt ja zu dem, was der Vater will. Aus Liebe zum Vater und aus Liebe tatsächlich, aus Liebe zu dir, zu ihnen, zu mir, sagt der ja. Er wird Mensch. Weihnachten liegt nur kurz hinter uns. Geht hinein ins Menschsein mit all seiner Kreatürlichkeit. Geht in den adamitischen Kontext. Nimmt Menschsein an. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz, mit seinen ganzen Bestimmungen, unter diesen Kodex, den Maßstab Gottes Gesetz, mit allem, was dazugehört. Er wird dieser Mensch. Ja, und er, Sie wissen das, wunderbar, diese 3 Jahre seiner Wirksamkeit, wunderbare Jahre der Wirksamkeit. Und wir alle miteinander in diesem Raum sind uns schnell einig, das ist ein Vorrecht, Evangelien zu lesen und aufzunehmen, was da Gott uns alles in Jesus Christus zeigt, an Herrlichkeit, an Lebensvollzügen, an Schönheit, die aus dem Himmel kommt, alles traumhaft. Und doch wissen wir alle miteinander, wenn er einfach wieder gegangen wäre, dann wäre das Entscheidende nicht passiert. Wir hätten eine Erinnerung in der Menschheitsgeschichte an einen kurzen Gottesbesuch, der uns touchiert hat, aber wir säßen alle wieder in unserem alten Siff. Wir könnten unsere Religionsspiele spielen, unsere Selbstverbesserungsmaschen weiterziehen und würden irgendwann vor der Gerichtswand des lebendigen Gottes stehen und unser Todesurteil erfahren. Das Entscheidende ist, dass dieser Gott, dieser Jesus, dass er aus der Rolle des Richters gleichzeitig die Rolle des Retters übernommen hat. Er tritt nämlich an meine Stelle. Das ist es. Er tritt an meine Stelle. Es gibt eindrucksvolle Szenen dazu, wie die kann sie in Hörspielen sonst wo nachgucken, wie der Richter quasi seine Robe ablegt und den Platz des Angeklagten einnimmt und der Angeklagte darf gehen. Das, was der Richter dem Angeklagten gesagt hat, übernimmt er in der Rolle des Angeklagten selber. Stellvertretung ist das Schlüsselwort. Stellvertretung. Er kommt an meine Stelle. So, wir haben viele wunderbare Stellen dazu. Wir haben jetzt ein bisschen Römer 3 schon anklingen lassen, waren bis Vers 19 vorgekommen. Und das passt jetzt wunderbar, weil wir ja in Vers Römer 3, 1, 18 bis 3, 19 gesagt haben, es ist eine Beweisaufnahme. Die Beweisaufnahme ist abgeschlossen. Jeder wartet auf das Urteil. Das Urteil ist eigentlich glasklar. Wir haben soeben bewiesen, sagt Paulus, bewiesen, in 3 Vers 9, dass alle Juden wie Griechen unter der Sünde sind. Das heißt, das Urteil ist klar. Und das Urteil lautet dann, ohne Zutun des Gesetzes ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbar geworden. Da muss irgendwas passiert sein. Eigentlich hätte das sagen müssen, und deswegen werden alle Menschen für schuldig befunden, in die Gerichtsräume des Todes abtransportiert zu werden. Nein, es heißt hier, es ist Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbar geworden. Sie werden ohne Verdienst gerecht. Es findet eine Rechtfertigung statt, die auf einer ganz anderen Ebene stattfindet. Auf einer komplett anderen Ebene. Aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Römer 3, 24. Das ist der Schlüssel. An dem hängt das Evangelium, an dem der christliche Glaube. Der lebendige Gott wechselt also die Rolle. Er kommt in meine Rolle und nimmt meine Position ein. Das geschieht an einem ganz bestimmten Tag, an einem ganz bestimmten Ort, durch ein ganz bestimmtes Ereignis. Und deswegen ist dieser Karfreitag nicht nur der große, traurige Tag, den wir da manches Mal so versuchen zu zelebrieren. Es ist eigentlich der Jubeltag der Jesusleute. Weil der lebendige Gott in Jesus Christus meine Rolle, meine Sünde, mein Gericht, meinen Tod getragen hat. Alle Vokabeln, Sünde, Gericht, Tod, kriegen in Christus ihre Vertiefung und stellen den Prozess für mich komplett auf den Kopf. Ein komplettes Wunder. Ich, der Angeklagte, bereit war, in die Räume des Todes abtransportiert zu werden, stehe da und bin plötzlich, ich bin frei. Ich kann es gar nicht fassen. Schuldspruch, frei. Warum? Weil ein anderer in mein Gericht hineingetreten ist. So, und jetzt geht an der Stelle, nur ganz kurz, geht an der Stelle eine riesen theologische Tür auf. Wo wir kleinen, winzigen Menschlein in unserer grottenhaften Hybris meinen, den Ewigen noch einmal ein bisschen belehren zu sollen, wie man das mit Stellvertretung und Versöhnung und Sühne sauber theologisch hinkriegt. Und ob das alles in unsere kleinen Köpfe und Konzepte reinpasst. Und ob das auch alles in sich so logisch und so stimmig ist. Und bevor wir auf diesen klitschigen Pfad uns einlassen, fliehen wir auf das feste Fundament des Apostels Paulus und seiner Kreuzestheologie in 1. Korinther 1. Und da erklärt uns der Apostel Paulus, und über den kommen Sie bei allem Respekt zu ihm nicht rüber. Intellektuell meine ich jetzt. Kommen Sie nicht rüber. Der erklärt uns da, dass das Geschehen des Kreuzes in einer innerweltlichen Logik für Sie immer in einer Unerklärbarkeit landen wird. Luthersprache, es ist eine Torheit. Intellektuelle Zumutung. Ja. Religiöse Katastrophe. Ja. Bewusst gewollt. Ja. Damit du, kleiner Mensch, nicht dastehst und sagst, habe ich ja gleich gewusst, so wird das. Damit du, kleiner Mensch, dastehst und nur eine einzige Sache tun kannst. Du kannst deinem Gott dafür danken und dich vertrauensvoll auf das Geschehen des Kreuzes verlassen. In seiner intellektuellen Zumutung und seiner religiösen Verwerflichkeit. Torheit und Skandal, sagt Paulus. Und darüber kommen wir als Jesus-Leute nicht weg. Uns aber, den es uns geschenkt hat, ist das Kreuz Gottes Kraft. Gottes Kraft. Okay? Jetzt nochmal zurück zum Kreuz. Nochmal zurück zum Kreuz. Das hat ja jetzt wahnsinnige Konsequenzen. Wenn das stimmt, dann dreht sich ja das gesamte Geschehen der gesamten Menschheit nur um dieses eine Ereignis. Das ist die Mitte. Sie suchen die intellektuelle, geistige, moralische, die historische, die wie auch immer geartet im Adjektiv Mitte dieser Welt. Und sie kommen immer an diesen einen Ort, an dieses eine Zeitfeld, an diese eine Person. Sie landen mit mir, um die Welt zu verstehen, am Fuß vom Kreuz auf Golgatha. Da stehen wir. Da stehen wir und sagen, Gott sei Dank. Mein Gott, was hast du da getan? Was hast du da getan? Ja, Jesus sagt's. Da habe ich was getan. Es ist nämlich so, dass er uns vor dem Kreuz sagt, was im Kreuz passiert. Er sagt uns vor dem Kreuz in Johannes 12, jetzt ergeht das Gericht über diese Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden. Das ist ein absoluter Schlüsselvers für unser theologisches Denken. Johannes 12, Vers 31. Jetzt im Kreuzesgeschehen ergeht das Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden. Haben Sie die beiden Seiten? Diese erste Seite sagt, jetzt ergeht das Gericht über diese Welt. Im Geschehen des Kreuzes auf Golgatha findet das universale Weltgericht statt. Jetzt ergeht das Gericht über diese Welt. Es heißt da nicht, jetzt ergeht das Gericht über die zukünftigen wenigen Glaubenden, sondern jetzt ergeht das Gericht über diese Welt. Es gab einen Gerichtstermin und er liegt in der Vergangenheit. Bitte verstehen Sie mich, Offenbarung 20 wird stattfinden, ganz eindeutig. Aber der entscheidende Gerichtstermin ist nicht Offenbarung 20. Der entscheidende Gerichtstermin liegt 2000 Jahre zurück. Ein komplett anderes Denken. Wenn der glaubende Mensch das Gerichtsthema in einem Tagesseminar erörtert, landet er im Eigentlichen nicht in den Welten von Offenbarung 20 und sonst denn. Wenn der Glaubende das Gerichtsthema erörtert, dann steht er am entscheidenden Gerichtsort und das ist Golgatha. Golgatha ist der Gerichtsort. Wo wurde meine Zukunft entschieden? In der Vergangenheit. Wann wurde ich meine Sünden los? Streng genommen vor 2000 Jahren. Verstehen Sie es? Jetzt geht das Gericht über diese Welt. Das ist ja, oh, das muss Ihnen so ein bisschen, das kann selbst Nordeuropäer ein bisschen emotional werden lassen. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja vorbei. Das ist vorbei. Wirklich so? 1. Johannes 2, selbe johannäische Tradition, nimmt uns in die Welt hinein und die werden wir natürlich noch fortführen. Meine Kinder, wenn jemand sündigt, dann haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Er ist die Versöhnung für unsere Sünden. Und Sie wissen, viele mit mir, so hört der Vers nicht auf. Da geht er weiter. Er ist ja nicht allein für die unseren Sünden, sondern er ist auch die Versöhnung für die Sünden der ganzen Welt. Der entscheidende Gerichtstag, der gescheidene Gerichtstag ist schon lang gelaufen. Für Sie persönlich und für den gesamten Kosmos. Ich weiß, gutes Thema. Wir kommen noch drauf, keine Sorge, nach dem Kaffee. Wir kommen drauf. Das heißt, das ganze Gerichtsthema ist eigentlich nicht nur zukünftig anzugucken, es ist auch in der Vergangenheitsdimension, ja eigentlich viel wichtiger, in der Vergangenheitsdimension zu verstehen. Wenn in Christus die Sünden der ganzen Welt gerichtet sind, dann stellen sich für uns nur zwei schlichte Auslegungsfragen. Und da dürfen Sie auch dann für sich wählen. Ist das dann eine Option? Also im Sinn dessen, er hat für dich alles vorbereitet, was die Sündenvergebung betrifft. Du hast die Möglichkeit, es ist eine Option. Oder bedeutet die Wahrheit, die da geschehen ist, ein Faktum? Und es ist nur in Anführungszeichen die Frage des Startpunktes der Wirksamkeit. Aber du kannst als Mensch, Gott sei es ewig gedankt, die Wirksamkeit gar nicht mehr verhindern. Hören Sie es? Wow! Und jetzt sind wir natürlich in einem theologischen Feld, das öffnet uns Horizonte. Wenn Sie mit mir ins Optionsfeld reingehen, haben Sie eine ganz bestimmte Linie, die Sie weitermarschieren können bis zum Jahr 2022. Durch alle Konfessionen und Denominationen hindurch. Und wenn Sie mit mir ins Setzungsfeld der Wirksamkeit natürlich Ihre Spur ziehen, haben Sie ebenfalls eine entsprechende theologische Linie. Das ist klar. Beim einen landen Sie im Optionsbereich. Du hast die Möglichkeit, nutze sie. Beim anderen haben sie den Grundgedanken, das ist wirksam gesetzt und wird für alle Menschen entsprechend der Tat des Christus seine Wirksamkeit entfalten. Wann? Sein Ressort. Aber es ist ein für alle Mal gesetzt. Das ist natürlich ein Thema, das ist unglaublich. Bleiben wir mal beim ganz kleinen Individuellen stehen. Bleiben wir bei Ihnen und bei mir. Haben wir es für uns ergriffen, was das bedeutet? Haben wir das wirklich ganzheitlich erfasst? Ich glaube, dass man es als Mensch eigentlich, ich sage es aus meiner Subjektivität heraus, eigentlich prozesshaft, intervallhaft nur erfassen kann über die Jahrzehnte einer irdischen Existenz hin. Und ich glaube, je länger ich lebe, desto eher vermute ich habe es auch nur noch ganz klein bisschen nur angetitscht, es zu verstehen, was da Gott getan hat. Der lebendige Gott hat also in seinem leidenschaftlichen Jahr, ich sage es ganz subjektiv, in seinem leidenschaftlichen Jahr für mich, seinen Sohn auf diese Welt geschickt und hat ihn an meiner Stadt die Strafe tragen lassen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden, Jesaja 53, bin ich geheilt. Der lebendige Gott hat mir alle meine Sünde vergeben. Alle meine Sünde. Viele von Ihnen wissen das. Und trotzdem gilt's. Bin ja in einem Pastorenhaushalt aufgewachsen. Und ich hatte ein unwahrscheinlich leichtes Leben. Eigentlich die letzten knapp 60 Jahre, denke ich immer wieder. Dazu gehört auch dieses Geschenk meines Hauses, meiner Familie, selbstverständlich. Dann gab es diese Freizeit. Auf dieser Freizeit, wo ich da als Teenager war, durfte ich dann Ja sagen zu Jesus Christus. Wenn ich heute überlegt habe, diese kleine Welt, mit der ich damals Ja gesagt habe. Und der allmächtige Gott hat das todernst genommen. Wahnsinn. Und er hat mich da reingenommen. Und dann kam die Zeit des Bibelunterrichts und der Konfirmation. Und in dem Bereich, wo ich war, durfte man sich, wenn man wollte, den Vers selber aussuchen. Und dann habe ich mir ausgesucht. Und ich habe mir ausgesucht, Johannes 5, Vers 24. Das ist so der Grundvers meines kleinen Lebens. Da sagt Jesus, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Und er kommt nicht in das Gericht. Er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. Es gibt nichts Schöneres als das zu wissen. Als dieses riesige Geschenk von Jesus Christus zur Kenntnis zu nehmen. Der lebendige Gott in Jesus hat mir alle meine Sünde vergeben. Ich habe schon manches Mal diesen schönen Satz von Tillich zitiert und er hilft mir immer wieder, das zu verstehen. Die durchgrabenen Hände Jesu streichen meine Biografie durch. Alles, was nicht gut war, welcher Ebene auch immer, ist ganz egal. Er hat alles hat er mir vergeben. Ich bin durch. Verstehen Sie? Das müssen wir uns ab und zu mal sagen. Sie sind durch. Unsere Jüngste bemüht sich zurzeit, ihren Führerschein zu machen. Und das ist ja eine Welt für sich. Das wissen Sie alle, die das auch mal gemacht haben oder auch versucht haben, ihre Kinder da durchzubringen. Und es war vor Weihnachten die theoretische Prüfung. Ich habe dich schon lange nicht mehr so angespannt gesehen, wegen so ein paar blöder Verkehrszeichen. Und ich habe es da hingebracht und Gott sei Dank, hat es auch alles geklappt. Und dann sollten die danach mal diese junge Frau sehen. Die ist quasi geflogen. Es war, als ob Tonnen von diesem Leben abgefallen wären. Wir mussten sie festschnallen im Auto, weil sonst wäre die wahrscheinlich die ganze Zeit nur so gehüpft. Und es war nur eine theoretische Führerscheinprüfung. Jetzt stellen Sie sich mal Ihren Gerichtstermin vor Gott. Und Gott würde anfangen, Ihren Mist, meinen Mist, nochmal zu präsentieren. Mir wird ja nur schlecht, wenn ich schon dran denke. Und nur das bisschen, was ich weiß. Und jetzt sagt mein Gott, Andreas, keine Akte. Ich sage, wie keine Akte? Es gibt keinen Vorgang. Wie, es gibt keinen Vorgang? Es gibt keinen Vorgang Schäfer. Das gibt's nicht. Es gibt nichts, was vorliegt. Ich habe hier fast 60 Jahre gelebt. Das sind Kilometer von Akten. Ein Tag reicht schon, mich auszuschließen von dir. Es gibt keinen Vorgang, ist alles weg. Und ich sollte nicht glücklich sein? Und ich sollte nicht mich freuen? Verstehen Sie, der christliche Glaube lebt von einem gigantischen Geschenk. Und wer dieses Geschenk ein bisschen erahnt, erfasst, was wollen Sie jetzt noch machen? Was wollen Sie die paar Jahre jetzt noch machen, bis Sie durch sind? Sie haben eigentlich nur noch eine Variante. Sie können sich jetzt einfach nur freuen. Ich tut mir jetzt leid für Sie, aber es gibt keinen Grund, es gibt gar keinen Grund mehr. Es gibt nur noch Grund zu sagen, danke, mein Gott. Okay, jetzt muss ich irgendwie eine Möglichkeit finden, Danke zu sagen. Und das ist eigentlich Nachfolge. Nachfolge ist die Methode, Danke zu sagen. Das sieht ganz verschieden aus. Ich muss ja irgendwie was machen, ich kann ja einfach nur sitzen bleiben. Ich muss irgendwas machen, um diesem Gott zu danken, das zum Ausdruck zu bringen, was er da mir geschenkt hat. Ich habe den Himmel. Kleingedrucktes. Vorsicht. Richtig, Mann, mein Gott. Aber ich mache vielleicht noch Mist. Mein Gott, ich kenne mich doch. Mein Gott, ich kann nicht für mich garantieren. Mein Gott, ich weiß nicht, was ich morgen mache. Ich kann es nicht. Es wäre naiv zu meinen, ich könnte wie diese blöden Silvesterschwüre, die irgendwas versprechen, von dem ich weiß, am ersten Nachmittag ist das schon wieder Altpapier. Mein Gott, ich kann nicht garantieren. Was sagt Ihnen Ihr Gott? Das weiß ich doch. Das weiß ich doch. Ich kenne dich doch jetzt schon so lange. Wäre naiv, wenn ich nur einen Tag auf dich setzen würde. Oh mein Gott, ich habe Angst. Warum hast du denn Angst? Du kannst doch nicht jetzt nur anfangen, Angst zu haben. Echt, ein himmlischer Vater hat meinen Sohn für dich gegeben. Ich habe alles für dich gegeben. Ich habe alles für dich investiert. Meinst du, ich lasse dich jemals los? Wie kannst du das überhaupt denken zu meinen? Nach dem Invest in dein Leben würde ich dich noch einmal loslassen. Römerbrief, Kapitel 8. Undenkbar. Nein, wir sind nicht die kleinen Heiligen. Nein, wir sind die kleinen Superfrommen. Nein, wir bauen viel Mist. Aber er hat alles in uns investiert. Gott kann nicht wieder uns sein. Gott kann nicht wieder uns sein. Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will jetzt noch die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier. Es geht nicht anders. Dann kann Paulus nicht anders, als am Ende zu einem Fazit zu kommen, dem berühmten Schluss vom Römer 8. Ja, dann bin ich natürlich gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Punkt, am Ende aus. So, ich bin gewiss, ich bin absolut überzeugt davon, ich bin sicher. Und das ist ein Riesengeschenk. Heilsgewissheit, nennen wir das mit unserem christlichen Fachausdruck. Übrigens steht dieses Wort, ich bin gewiss, auch in einer ganz schwierigen, für manche Christen schwierigen Textpassage im Hebräerbrief in Kapitel 6. Wo die Rede davon ist, dass da die Volksgemeinschaft aufgefordert wird, ihren Weg zu gehen und dass sie noch in ihrem Ziel sind, sie auch im Glaubenskampf und dann wird deutlich gemacht, dass da auch Schwierigkeiten, auch Sünde auftritt und dann ist die Frage, dass ist es unmöglich, die einmal erleuchtet worden sind, ob wirklich ankommen und dann wird wie so ein Schatten über manche christliche Seele und dann steht am Ende, aber ihr Lieben, wir sind überzeugt, dass ihr gerettet werdet. Und da steht dasselbe Wort wie in Römer 8. Es landet alles einer riesengroßen, wunderschönen Gewissheit. Nein. Nein. Kein Kleingedrucktes. Ich bin durch. Ich finde das gut. Ich freue mich riesig. Mir geht's gut. Ich bin mit absoluter Überzeugung, je länger, desto mehr Christ. Stellen Sie das mal vor. Keine Sünde mehr. Wenn mir der Allmächtige heute Nacht sagt, es ist gut, Schäfer, komm nach Hause, dann gibt es keine Akte von mir da drüben. Und wenn Sie auf der anderen Seite sagen, oh, wenn Sie wüssten, was der alles getan hat. Ist alles erledigt. Ist alles erledigt. Oh, ich ahne, dass je nachdem, wie Sie ticken, kriegen Sie neben der Freude das Gefühl der Besorgnis. Ich kenne Sie. Das Gefühl der Besorgnis ist, wenn du dich zu arg freust, könnte das ja zu einem Laissez-faire-Lebensstil führen. Und das war das Problem, dass die Christen in Rom hatten und deswegen Apostel Paulus nicht klarkam. Und deswegen wollten die gerne, das hat es theologisch übrigens seit 2000 Jahren immer gegeben, so einen kleinen Deckel auf dem Topf der Freude. Ja? Und der kleine Deckel auf dem Topf der Freude, damit das nicht so überkocht, ist, sei dir nicht zu sicher. Denn die Gefahr besteht, dass wir es laufen lassen. Und Paulus sagt, was für ein hirnrissiger Denkfehler. Ihr pervertiert das Geschenk mit dem Deckel der Religion und missbraucht das Geschenk der Gnade für eure innerweltlichen Religionsspiele. Nur der in Christus Glückliche, ganz Glückliche, 100% Glückliche, zieht's durch. Wer das geschenkt hat, wer das geschenkt bekommt, wer Gnade schmeckt, Gnade in ihrer ungefährten Schönheit, der läuft. Der hat sein Leben hingegeben als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer guter, wunderschöner Gottesdienst, mit dem ihr jeden Tag in der Nachfolge euer individuelles Dankeschön an Gott sagt. Danke für den Himmel. Danke für die Gnade. Danke für die Liebe. Danke für den Golgatha-Gerichtstag. Danke für dich, mein Gott. Danke, 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 danke. Und da bin ich, Herr, und jetzt ist heute Samstag. Und was ist heute dran, um dir Danke zu sagen? So, das ist der Weg. Also, noch die kleine Kurve. Es bleibt also doch dabei. Sie können sich einfach jetzt schon mal den Rest Ihres irdischen Lebens freuen. Und glauben Sie mir, Sie machen ihm damit die größte Freude, wenn Sie sich an dem freuen, was er Ihnen und mir geschenkt hat. Wenn Sie an einem Tag aufstehen und sagen, mein Gott, ich gehöre zu diesen Beschenkten des Universums, bei denen die Wirksamkeit deiner Gnade sich schon entfaltet hat, dann steht nicht der lebendige Gott neben mir, das freut dich aber nicht so arg. Das ist genau das, wofür das Ganze getan hat, damit diese Liebe sich in Ihnen und in mir entfaltet und er im Widerschein Ihres Gesichtes, Ihrer Seele, Ihres Geistes, Ihres Lebens die Antwort auf die Tat vom Kreuz bekommt. Als eine wunderschöne Gewissheit. Wir haben es in Glaubenskursen dann manches Mal so mit dem lateinischen Sätzchen formuliert, so wie es für den religiösen Mensch gilt, dass er handeln muss und Gott bittet, ihm gnädig zu sein, so gilt für den glaubenden Mensch, ich habe alles bekommen und ich lebe und handle, weil ich der Beschenkte bin. Weil ich der Beschenkte bin, lebe und handle ich so. Weil ich der Beschenkte bin, glaube ich so, gehorche ich so, diene ich so, folge ich so. Also verstehen Sie, je mehr Sie das Geschenk der Gnade für sich erfassen, desto klarer wird Ihre Nachfolge. Ich bin jetzt schon viele Jahrzehnte ja im Rennen in unterschiedlichsten Gemeinden. Immer und immer wieder gibt es diesen Flügel, der in einer Gemeinde, einem geistlichen Leben zum Ausdruck bringen will, wir müssen das Ganze mit mehr Reglements versehen. Oder anders gefragt, wie kriegen Sie eine Gemeinde motiviert? Das ist eine ganz wichtige Frage. Und ich bin wirklich überzeugt davon. Den Marathon für kurze 100 Meter Sprints, für irgendwelche Events, können Sie den ganzen innerweltlichen Motivationskram nehmen, der tut es da auch dafür. Aber den eigentlichen Marathon bei der Gemeinde für Glaubenden ist, wenn sie ihnen die Gnade von Jesus in ihrer Schönheit vor Augen malen. Der Mensch, der das verstanden hat, der läuft. Das merkst du bei sich. Das merkst du auch jetzt, heute Nachmittag. Jetzt sitzen sie ein bisschen aufrechter da und denken, ja, er hat recht. Mir geht's ja gut. Ich bin ja ein Beschenkter. Ich habe den Himmel. Hallo. Also kann ich jetzt auf Erden den Rest noch fröhlich für ihn leben? Mein Gott, ist es wirklich so einfach? Und Gott sagt, ja, mach doch, Kind, leb doch, flieg doch, Vogel, freu dich doch, dafür habe ich es doch gemacht. Deswegen habe ich doch so laut Ja gesagt und so laut Nein gesagt, dass du jetzt, mein Kind, durch Jesus leben kannst, in Zeit und in alle Ewigkeiten hinein. Gut, dann hat das ja dieses Gerichtshandeln Gottes, dann hat das ja aber noch weitere Konsequenzen. Weitere schöne, gute, heilige Konsequenzen. Ja. Weitere schöne, gute, heilige Konsequenzen. Und Sie sehen, es bleibt uns noch knapp ein Stündchen. Und das haben wir jetzt für die weiteren schönen Konsequenzen des Gerichtshandelns Gottes aufgehoben. Da könnte auch dann das, was Sie da so reingerufen haben, das berühmte Preisgericht mit hinein. Das machen wir nach dem Kaffeetrinken. Und wir werden nicht nur ewig hoch erfreut sein, sondern wir sind jetzt schon hoch erfreut, Herr Jesus. Wir sind dir unendlich dankbar, dass du diesen Thema von Rache und von Zorn und von Strafe und von Gericht so eine komplett andere Wendung und Füllung gegeben hast. Wir sind da an diesem Nachmittag und danken dir einfach wieder neu. Wir sind die glücklichsten Menschen. Du hast uns erlöst. Du hast deine Gnade wirksam werden lassen. Wir beten dich an. Und wir genießen diese Freiheit. Wir sind froh, dass wir gerechtfertigt sind, geheiligt, geliebt, akzeptiert, beschenkt mit Geist als Anwartschaft auf den Himmel. Herzlichen Dank dafür. Jetzt nimm du einfach unsere Nachfolgedankeantwort mit all dem, was wir so tun und lassen. Wir bitten dich darum, gib uns ein Nachfolgeleben, das eine Danküberschrift trägt. Danke, dass du es so gut mit uns meinst. Und dass das nicht nur für uns gilt, dass das für alle Welten gilt. Das macht unser Herz natürlich noch überfroh. Was bist du für ein Gott? Und jetzt bist du der, der uns auch richtig gut versorgt, sich um unseren Leib, unseren Körper, unsere Seele, unseren Geist, alles um alles kümmert. Danke für alle guten Gaben, die du uns schenkst. Wir bitten dich um deinen Segen für unsere Gemeinschaft bei Tisch. Du bist in der Mitte. Dank sei dir. Amen.